Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute machen wir uns gemeinsam, alle gemeinsam auf eine lange Weltreise mit einem ganz besonderen Reiseführer, der selbst in Nordkorea und im Sudan schon war. Freuen Sie sich mit mir auf, wirklich wahr, Dieter Nuhr.
Ja, lieber Herr Nuhr, bisher habe ich immer gedacht, dass Sie vor allem arbeiten würden. Und jetzt habe ich ja Ihr Buch, Wo geht's lang, gelesen. Und jetzt weiß ich, dass das wohl ein falscher Eindruck gewesen ist, denn Sie müssen ja eigentlich, Achtung, nur unterwegs gewesen sein in den vergangenen Jahren.
Ja, hatte ich sogar schon mal als Buchtitel auch nur unterwegs. Ja. Ja, in der Tat, ich reise recht viel und bin viel unterwegs gewesen. Ich nahm mir immer meine Reisezeiten. Also zu Corona-Zeiten kann man ja nicht mehr reisen, aber vorher ging das immer ganz gut. 4-5 Mal im Jahr sind wir losgefahren. Teilweise bis zu 8 Mal. Und früher habe ich mal teilweise eine Reisesendung gemacht. Und da sind wir 8-10 Mal im Jahr losgefahren und waren teilweise für ein paar Tage nur in Bhutan oder so, ja. Und das war großartig und ist großartig, hoffentlich bald wieder, wenn es wieder geht.
Für ein paar Tage nur mal nach Bhutan?
Ja, das war damals so eine Reisesendung, die ich gemacht habe. Und da sind wir teilweise dann wirklich auch, um ein paar Sachen zu drehen, einfach nur für ein paar Tage losgefahren. Aber wenn es geht, fahre ich natürlich gerne 2 Wochen oder 3 Wochen. Je nachdem, wie es die Zeit zulässt.
Sie fahren aber dann auch nicht unbedingt in Ziele, die man jetzt direkt mit einem Urlaub verbinden würde. Also
Korea an die See oder so. Ja.
Ich fand, mein Lieblingsbeispiel war irgendwie ein Ort in Mali, den ich nicht aussprechen kann. Wie heißt der Ort in Mali?
Ich weiß nicht, welchen Sie meinen, ehrlich gesagt.
Sie schreiben von Ihnen, die Tiere, dass man da heute nicht mehr hinreisen kann, es sei denn, es macht einem nichts aus, auf der Reise massakriert zu werden.
Ja, das ist so ein bisschen doof in Mali. Das betrifft aber immer mehr Bereiche in dieser Welt. Also wir sind damals von Bamako, das ist die Hauptstadt, wo man landet, dann am Niger entlang gefahren bis nach Djené und über Mopti fährt man da, was einfach eine unglaublich schöne Reise war. Bandiagara, tolle Landschaft, tolle Kultur. Sehr spannend, weil es halt so fremd ist und geht heute nicht mehr, weil da dann irgendwann diese Kämpfe ausbrachen mit den Tuareg und so weiter. Da geht es so um Drogenrouten und sowas, so wie es ja bei weiten Teilen der angeblich islamistischen Konflikte auch darum geht, Länder zu destabilisieren, um den Drogentransport von Südamerika nach Europa zu organisieren, der dann über Albanien weitergeht. Das sind ganz spannende Dinge eigentlich, die man dann so erfährt, wenn man auf Reisen ist, wenn die Leute so erzählen.
Aber warum sind Sie da hingefahren? Also ich hätte einfach nur unglaubliche Angst gehabt, nach Mali zu fahren. Und Sie waren noch im Sudan, schönes Zitat auch da, ein Gebiet, das man ganz für sich allein hat.
Als Tourist?
Auf jeden Fall. Völlig überraschend.
Nee, eigentlich nicht. Im Sudan habe ich ein SOS Kinderdorf besucht.
Ja.
Was ich ab und zu gerne mache, weil ich halt diese Organisation einfach grandios finde, weil sie ideologiefrei und effizient arbeitet und nicht missioniert, sondern einfach kulturell an den Ort angepasst hilft, wo es gebraucht wird und das tut, was so häufig verlangt wird, nämlich Fluchtursachen beseitigt. Und das ist eine großartige Organisation. Ich war in Khartoum im Kinderdorf und bin so in den Sudan gekommen. Das ist sonst nicht so einfach auch, weil der Sudan nicht mal ans Zahlungsnetz der internationalen Banken angeschlossen ist. Also da kann man nicht Geld hinüberweisen, da muss man Bargeld mitnehmen. Und das sind alles sehr spannende Orte, weil ich habe halt irgendwann mich gefragt, wie kannst du deinen Lebensraum kennenlernen? Das ist ja das Einzige, was wir tun können in diesen 80 oder 100 Jahren Leben, die wir haben, dass wir versuchen, den Ort kennenzulernen, wo wir wohnen. Und ich glaube, in unseren Zeiten ist das die Welt. Und ich habe versucht, zumindest weite Teile der Welt zu bereisen, um zu wissen, wie es dazugeht. Und das führt zu so einer Relativierung des eigenen Standpunktes, weil man merkt, dass 99% der Menschen auf dieser Welt ganz anders denken als man selbst.
Darauf kommen wir gleich noch. Und ich habe auch immer versucht, möglichst viel zu bereisen, zumindest solange ich keine Kinder hatte. Seitdem ist es schwieriger geworden. Und ja, ich habe mir jetzt
hatte ich auch in der Zwischenzeit dann, wo ich nicht mehr so viel gereist bin, genau, weil meine Tochter halt jung war. Und dann ich find's immer auch ein bisschen doof, wenn so gewaltreisende sechsjährige Kinder überall hinschleppen, weil diese Kinder sich ja nicht durchsetzen können. Und ich glaube, dass es für Kinder keine besondere Bereicherung ist, durch den Sudan zu reisen. Und dass ich da auch mit Kindern nicht gut aufgehoben bin, wenn mal was passiert oder so. Das würde mich dann auch davon abhalten, als Familienvater mit Kindern so zu reisen.
Deshalb habe ich das versucht, alles vor die Zeit mit den Kindern reinzuquetschen. Bin dann irgendwie teilweise ein Jahr nach Neuseeland, das nächste nach Hawaii. Und ich habe es mir jetzt einfach gemacht in ihrem Buch. Ich habe mir einfach die Ziele rausgepickt, wo ich auch schon war. Und ja, wenn ich dann was sagen kann, wollen wir mal mit Sylt anfangen?
Das war Sylt, das ist eine exotische Location. Ja.
Das, weiter bin ich nicht gekommen. Es ist nur einer von zwei Reiseberichten aus Deutschland. Warum denn aus Deutschland nur zwei?
Ja, weil Deutschland nur eines von 180 Ländern ist. Und es sind, glaube ich, 120 Fotos ungefähr in dem Buch, und damit ist Deutschland also schon mal weit überrepräsentiert, muss man sagen. Das liegt daran, dass ich hier wohne, aber der Lebensraum, den wir haben, der ist natürlich in Zeiten von Globalisierung einfach erheblich weiter. Viele Dinge, die ich hier benutze und am Tisch stehen habe, kommen zum Beispiel aus China, und dann bemühe ich mich halt eben auch mal dahin zu fahren, zu gucken, wie es da aussieht.
Kommt China eigentlich? Doch, China kommt auch vor, natürlich. China
ja,
kommt
relativ oft zu machen.
Relativ oft. Ich hab's, weil ich nicht da war, habe ich es nicht aufgeschrieben. Warum Sylt? Warum nicht Föhr? Warum nicht Amrum? Warum nicht irgendein Ziel in Mecklenburg-Vorpommern?
Vieles ist ja auch einfach deswegen zufällig, weil man sich da aufgehalten hat. Ne? Also das betrifft ja viele Fotos, die in dem Buch sind. Ich war habe keine Fotos gemacht in Ländern, wo ich nicht war. Und was sich ziemlich logisch ergibt. Und ich habe dann Sylt genommen, weil ich war dieses Jahr in Sylt. Es war eine der Reisen, die ich dieses Jahr gemacht habe, okay, weil ich halt eben dieses Jahr keine Fernreisen machen konnte und immer auch ein bisschen im Hintergrund hatte, dass ich ja Deutschland schon 30 Jahre lang bereist habe während der Tournee. Das heißt, ich kenne Deutschland eigentlich wie meine Westentasche. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die Deutschland so gut kennen wie die Tourneekünstler, die hier unterwegs sind. Also ich hatte das große Glück, dann auch über weite Strecken allein unterwegs zu sein als Kabarettist. Bin ich dann mit dem eigenen Auto durchs Land gefahren und bin in Ansbach aufgetreten und in Dinkelsbühl, und dadurch kennt man dann irgendwann alles, und habe dann eben auch Sylt bereist und fand einfach das Foto schön mit den Regenbogen und dem Dreimaster, was da drauf ist, fand ich eigentlich ganz, ganz nettes, dramatisches Foto, weil das Wetter einfach dramatisch aussah. Und ich fand Sylt wahnsinnig schön im Übrigen, und sehr naturbelassen. Bei allem Shishi, den man der Insel so andichtet, ist es ein großartiger Ort mit großartiger Gastronomie und großartiger Natur immer noch.
Fanden Sie es nicht zu voll in diesem Jahr?
Ich weiß nicht, als ich da war, war es nicht voll. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Ende August da war, als die Ferien schon vorbei waren.
Okay, und Sie schreiben über Sylt, wie oft in diesem Buch, auch über Vergänglichkeit. Das macht man sich ja gar nicht bewusst, dass man jetzt vielleicht ein schönes Haus auf Kampen hat, aber nicht sicher sein kann, dass es die übernächste Generation auch noch hat.
Ja, es gab ja südlich von Sylt eine riesige Nordseeinsel, die dann in einer Nacht im 14. Jahrhundert verschwunden ist, auch aus den Steuerlisten verschwunden ist. Deswegen wusste man das ja überhaupt, dass es so schnell gehen kann. England war über eine Landbrücke mit dem europäischen Kontinent verbunden, bis zu einem großen Sturm, der das alles weggerissen hat. Wahrscheinlich tsunamiartige Wellen, die aufgrund irgendeines Vulkanausbruches irgendwo, die man natürlich heute nicht mehr umschirmen hat nach 10.000 Jahren, weil damals noch niemand darüber berichtet hat. Und so ist, glaube ich, so eine Nordseeinsel ein schönes Sinnbild dafür, dass nichts ewig ist.
Und es beruhigt dann so ein bisschen, finde ich auch, wenn man dann neidisch auf die guckt, die da eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus haben und sich das leisten können mit jetzt über 10.000 Euro den Quadratmeter, das ja am Ende ist es trotzdem weg.
Ja, aber das betrifft ja alles. Viele Leute glauben ja, dass reiche Menschen glücklicher sind, und jede Statistik, die da existiert, sagt, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass reiche Menschen wahrscheinlich eher unglücklicher sind, weil sie mehr Verlustängste haben und mehr mehr Drang, ständig ihren Zustand zu erhalten, ja, und mehr Stress. Und oft kriegt man das Geld ja auch nicht einfach geschenkt, sondern es beruht auf viel, viel, viel Engagement und Arbeit. Und das ist immer ganz schön, auch darauf hinzuweisen, dass die einfachen Zuweisungen, die auf dieser Welt so existieren, dass die meistens falsch sind. Je einfacher, je falscher.
Sind reisende Menschen glücklicher?
Ich weiß es nicht, ob Glück das Ziel einer Reise ist, aber es ist, sagen wir mal, Horizonterweiterung ist das Ziel von Reisen. Und ich glaube, mich hat das Reisen glücklicher gemacht, weil es mich aufgebrochen hat, ein bisschen geistig, weil es mir gesagt hat, dass, weil es mich hat damit abfinden lassen, dass ich vieles nicht begreife auf dieser Welt. Und ich habe eine große Freude am Fremdsein entwickelt. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, dass ich nicht mehr alles verstehen muss, einfach, weil ich es eh nicht alles verstehen kann. Und das gibt eine ganz seltsame Leichtigkeit und eine Nachsicht und eine Milde. Und das, die mag ich nicht mehr missen.
Man kann, wenn man verreist, sowohl neidisch werden als auch zufrieden und demütig, dass man da lebt, wo man lebt. Was überwiegt bei Ihnen?
Neidisch habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bin ich beim Reisen noch nie geworden eigentlich. Ich bin eigentlich immer durchs Reisen immer zufriedener geworden, weil es mir einen distanzierteren Blick auf die eigene Lebenswelt ermöglicht, weil es mir ermöglicht, mein eigenes Leben nicht als Gott gegeben oder als Natur gegeben zu betrachten, sondern dass ich weiß jetzt, dass vieles von dem, was ich denke, auch kulturbedingt ist. Dass es sowas wie Universalien, an die jeder Mensch zu glauben hat, dass es die nicht gibt. Und das hat mich so ein bisschen befreit von meinen ideologischen Schranken, die ich früher hatte.
Okay, gehen wir auf der Reise weiter nach Krakau. Im Text dazu heißt es, man vergisst leider häufig, dass das Historische extrem viel Unerfreuliches enthält. Und ich, der ich auch in Krakau war, aber nur so als Station, musste natürlich sofort an Auschwitz denken. Sie waren aber bei Ihrem Besuch in Krakau nicht in Auschwitz. Nee. Oder beschreiben Sie es nicht? Waren Sie überhaupt?
Nee. Nee, war ich nicht. Also ist ein Ort, den ich auch gar nicht unbedingt besuchen möchte, weil ich weil ich auch ein bisschen Angst habe davor. Ich war in Yad Vashem zum Beispiel und das hat mich schon stark mitgenommen. Ich muss nicht mehr aufgeklärt werden darüber. Ich muss das nicht spüren mehr, weil ich das, weil das gehört zu den schlimmsten Verbrechen, die Menschheit begangen hat und beziehungsweise in diesem Fall wir Deutsche. Und das muss ich nicht noch selbst erfahren, das weiß ich bereits. Also ich versuche mich da ein bisschen, da muss man auch gucken, was man mit seinen Emotionen noch schafft, ob man das schafft, da rauszukommen, ohne sich zu sehr belasten. Das heißt nicht, dass ich mich das verdrängen möchte, sondern im Gegenteil, mir ist das sehr bewusst, welches Erbe wir da tragen. Aber davon abgesehen, meinte ich das auch ein bisschen breiter. Ich würde das gar nicht nur auf Auschwitz verengen wollen, sondern ich glaube, dass Geschichte zeigt, dass das bereits im Alltagsleben der Menschen vor 300 Jahren, 500 Jahren, 700 Jahren Konflikte eine Hauptrolle spielten, dass es keine ärztliche Versorgung gab, dass es herrschaftliche Willkür gab, das Gesetz des Stärkeren, kein Rechtsstaat, der Schwächeren Schutz bot, dass unser Leben so viel besser heute ist als das, als es früher war, dass man das vergisst, das meinte ich, glaube ich, mit dieser Textstelle, wenn ich mich recht erinnere.
Deshalb ist es ja auch vielleicht so wichtig, dass man immer mal wieder sich dessen vergewissert und dann das und vielleicht auch tatsächlich dann, also ich war in Auschwitz und es ist genau wie Sie sagen, es hat mich so überwältigt, dass ich wirklich, glaube ich, das Bewusstsein verloren hätte, wenn mich nicht eine völlig skurrile Szene abgelenkt hätte, denn gerade als ich merkte, irgendwas stimmt nicht, dein Kreislauf geht runter, kam Martin Schulz durch einen Zufall mit irgendwelchen Bodyguards in diese Ausstellung rein. Das hat mich irgendwie so zurück ins Leben geholt. Aber tatsächlich verändert dich der Besuch bei Auschwitz. Und deshalb frage ich mich jetzt, ob ich nicht meinen Söhnen zum Beispiel grundsätzlich raten müsste, also einmal musst du dir das angucken, weil du sonst die deutsche Geschichte nicht begreifst. Yad Vashem ist wahrscheinlich genau dasselbe. Also nicht genau dasselbe, ja. Aber hat den gleichen Effekt.
Ja, Yad Vashem hatte auch einen sehr starken Effekt. Also das ist, ich denke mal, dass es von der Erfahrung her ähnlich ist, weil man in Israel, natürlich, ich war 1986 das erste Mal in Israel, und da begegneten einem noch lauter Leute, die bei der Frage, wo kommst du denn her? Und das, ich sah als junger Mensch mit sehr, sehr dunklen Haaren, dunklen Augen, nicht unbedingt nach Deutscher aus der Ferne. Und wenn ich dann sagte, aus Deutschland, dann wurde mir oft einfach ungefragt die Tätowierung auf dem Handgelenk gezeigt. Und das war immer sehr bedrückend, obwohl ich ja selber nicht dieser Tätergeneration entstamme und auch gar nicht aus einer Familie, Täter. Ich habe keinen Täter in der Familie. Das heißt, es ist kein persönliches Schuldgefühl, aber ein bedrückendes Kollektivgefühl sozusagen, mit dem ich durchs Leben gegangen bin. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man das hat. Ich glaube auch, dass man Kinder dahin schicken sollte. Bin aber auch ängstlich, ob sowas nicht das Gegenteil bewirken kann, je nachdem, wie das verarbeitet wird. Ich weiß nicht, ob die Erfahrung des Ortes das Zentrale ist. Ich finde wichtig, dass dauerhaft Aufklärung betrieben wird, dass Nationalsozialismus keine Option ist. Und das wird in vielerlei Hinsicht, man hört ständig so relativierende Sachen jetzt von AfD-Seite und so weiter, so als sei völkischer Nationalismus eine Option von vielen oder eine Meinung von vielen, und das ist sie nicht. Nationalsozialismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
Sehen Sie mal, was man in so kleine Texte, das muss man ja für alle sagen, die das Buch noch nicht gesehen haben, das sind kleine Texte, das ist mal ein Bild auf einer Seite und ein kleiner Text, was man da alles reininterpretieren kann. Und ich dachte, ich habe eine Linie entdeckt, weil Sie bei Ihrem Besuch in Prag auch dann beschreiben, ob denn der Leser schon gewusst habe, dass der DFC Prag fast mal deutscher Meister geworden wäre.
Ja, in der Tat. 1903, glaube ich, und so, haben das Endspiel dann verloren gegen den VfB Leipzig mit 2-7. Und da kann man sehen, ich behalte offensichtlich die Fakten in meinem eigenen Buch.
Aber haben Sie das recherchiert oder ist Ihnen das auf der Reise aufgefallen? Weil das ist ja so ein
Fakt. Teilweise Dinge, die man auf den Reisen erfährt, teilweise natürlich auch, weil man dann, das Schöne am Reisen ist ja auch, dass man oft nachher sehr viel mehr über die Reise erfährt, wenn man anfängt zu googeln. Ja. Man sagt ja, das hat mich wirklich interessiert, dieser Ort, und dann geht man nochmal hinterher und entdeckt Dinge, die man vor Ort niemals bemerkt hätte. Ja. Wenn man etwas über ein Land erfahren will, also Fakten erfahren will, dann muss man gar nicht hinfahren. Dann geht man besser ins Internet und googelt ein bisschen oder kauft sich Bücher, oder dann erfährt man etwas über die Anteil der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, und über die Anteil der Industriearbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber wenn man wirklich etwas über ein Land erfahren will, dann muss man wissen, wie es riecht und wie es aussieht und wie man ein Brot kauft in dem Land, oder wie man eine Reise organisiert, wie man vorwärts kommt, wie die Leute aussehen, was sie für Kleidung tragen und so. Das halte ich für mindestens genauso wichtig. Und das erfährt man, wenn man auf Reisen ist. Und beides kombiniert ergibt, glaube ich, so etwas wie Weltwissen.
Muss man sich vorher einlesen?
Bevor man reist?
Ja.
Ich mache es oft andersrum. Ich reise erst und lese mich dann ein. Das hat sich einfach so bewährt, weil ich finde, das Ergebnis offene Reisen, das sich treiben lassen, das einfach mal wirken lassen und staunen vor allen Dingen. Ich finde das Staunen so unheimlich wichtig beim Reisen, dass man irgendwo hinkommt und denkt, boah, habe ich noch nicht gesehen. Und nicht genau Bescheid zu wissen an dieser Stelle, halte ich für einen riesigen Vorteil. Die meisten Leute fahren schon, haben sich schon Kenntnisse angelesen und sind dann gar nicht mehr fähig zu staunen. Das finde ich manchmal so schade, weil sie alles abgleichen mit dem, was sie schon wissen.
Genau, sie haken eigentlich nur man hakt so den Reiseführer ab, ne? Sagt, müssen wir sehen? Und dann bist du, das ist praktisch so wie der Reiseführer, Führer war, ist das, was heute das Handy ist. Man guckt eigentlich immer auf den Führer und sagt, haben wir und verpasst dadurch, das meiste oder
man,
viel.
Man verengt sich selbst den Horizont, finde ich auch, weil man ja gar nicht weiß, ob einen das interessiert, was im Reiseführer steht, sondern das, was nebenan ist. Ja, man muss sich auch ein bisschen treiben lassen. Ganz ohne Kenntnis geht's natürlich nicht. Also ich kann nicht nach Polen fahren und dann überrascht sein, dass es einen Ort wie Auschwitz dort gibt. Ja, das macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, aber es ist schon so, dass ich, wenn ich irgendwo in die Fremde reise, dass ich erstmal in Mali wissen will, wie riecht's denn da? Oder in Vietnam mich frage, was verkaufen die denn so auf diesen Märkten oder so? Dann gehe ich da rum, bin erstmal ergebnisoffen und kann erstmal auf mich wirken lassen. Und dann kann ich immer noch gucken, was waren das? Oder wie viele machen das? Oder was soll das? Ja, das kann ich dann nachher recherchieren.
Wir waren gerade in Prag, von da ist es gar nicht so weit ins Burgenland. Da habe ich mich sehr gefreut, weil sie die Weine aus dem Burgenland so gelobt haben. Und ich liebe da einige. Haben Sie dann Winzer ein Weingut, was Sie besonders toll fanden?
da will ich jetzt keinen hervorheben, ehrlich gesagt. Ich war
Gesellmann. Gesellmann ist mein Liebling. Haben Sie Gesellmann mal getrunken da?
Ja, ja.
Sehen Sie?
Ja, und? Ja. Aber ich war mal im Kinderhotel mit meiner Tochter, als sie, weiß ich nicht, 4 oder 5 war in Österreich. Und dann hatten die einen Sommelier in diesem Kinderhotel. Und das fand ich schon sehr überraschend, weil ein Kinderhotel normalerweise keinen Sommelier hat, weil die Kinder sollen ja gar nicht saufen. Aber obwohl ich betreutes Trinken auch ganz gut finde, aber man sollte nicht mit 5 Jahren anfangen. Und dann fragte er mich, ob ich einen Italiener wollte oder einen Österreicher. Und ich sagte, nee, ich hätte gern den Italiener, lieber einen richtigen Rotwein. Und das war ein riesiger Fehler, ein dummes Geschwätz, auch muss ich im Nachhinein sagen. Es ist auch schon lange her. Und dann sagte er, das sei ein großer Fehler, was ich gesagt hätte, und brachte uns jeden Abend einen österreichischen Rotwein und sagte, wir können die Flasche leer trinken und nachher sagen, sie hat uns nicht geschmeckt, dann müssen wir sie nicht bezahlen. Und wir haben alle Weine bezahlt, weil sie einfach, es war unglaublich, wie hoch die Qualität von österreichischen Rotweinen ist. Also ich wäre ein guter Markenbotschafter des österreichischen Rotweins.
Gerade, und das muss man sagen,
zutiefst davon überzeugt bin ich aber nicht. Ich trinke freiwillig.
Gerade im Burgenland, das muss man denkt ja immer Burgenland, wo ist das nochmal? Also das kann man nur jedem empfehlen. Total. Wie kommen wir jetzt nach New York? Wenn ich nach New York wollte, ich werde immer aussortiert an der Kette. Warum? Also warum? Weil Haider ein Name ist, der auch aus dem Arabischen, also man denkt ja immer an Jörg Haider, aber er kommt aus dem arabischen Raum und ich werde immer aussortiert. Haben Sie Probleme, nach Amerika einzureisen? Als jemand, der sich auch mal lustig macht über Amerika, schon mal lustig gemacht hat über Amerika?
Ja, als ich das letzte Mal da war, das ist jetzt schon 3-4 Jahre her, da war das noch nicht so länger her, das war vor Trump. 5 Jahre, glaube ich, ist es her. Und ja, jetzt in der Tat hätte ich, glaube ich, ehrgeiz mir vorher ein Visum zu besorgen, dass ich auch sicher bin, dass ich wirklich reinkomme, weil ich auch zwischenzeitlich im Iran war und in Nordkorea.
Stimmt.
Und das sind alles.
Stimmt, Sie würden richtig Ärger kriegen, oder?
Wenn die in
den Reisepass gucken.
Ja, da hätte ich ich habe mehrere Reisepässe, aber ich glaube, auch wenn die dann fragen, wo waren sie in den letzten 5 Jahren, und wenn man dann lügt, ich glaube, die wissen das alles, die haben die Passagierlisten alle zur Verfügung, die wissen, wo man war, die Zeiten sind vorbei, wo man dann einfach sagt, ich lasse mir einen neuen Pass ausstellen, dann komme ich wieder überall hin. Man muss heute wirklich aufpassen, der Reisen ist komplexer geworden, also jetzt mal von Corona ganz abgesehen, muss man auf viel mehr Dinge Rücksicht nehmen. Die Anzahl der Plätze, wo man nicht hinreisen kann, ist größer geworden und vergrößert sich immer mehr. So Länder wie Jemen oder so, wo ich noch hinreisen durfte, kann man heute nicht mehr bereisen. Und man muss immer mehr vorausplanen, was gerade diese bürokratischen Dinge angeht. Die Formulare werden auch immer länger.
Und die USA gehören im Zweifel dazu, ein Land, wo man gar nicht so einfach reinkommt.
Ganz schlimm, ja.
Stellen wir uns mal vor, Sie, Dieter Nuhr, steht an der Immigration und der Beamte fragt, warum waren Sie in Nordkorea? Was sagen Sie dann?
Lebensraumerkundung, würde ich dann sagen. Und ich würde auf meine Profession als Fotograf hinweisen, würde sagen, dass ich aus beruflichen Gründen da war.
War das schwer, da reinzukommen?
Nee, eigentlich gar nicht so sehr. Das war eine Frage der Organisation, aber es ist halt eine sehr organisierte Reise. Man kann überhaupt nicht irgendwie sich frei bewegen im Land, was eigentlich überall anders geht. Ich habe nie diese Erfahrung gemacht wie in Nordkorea, dass wirklich ständig irgendein vom Geheimdienst Beigestellter neben einem steht und einem sagt, in welche Richtung man gucken soll. Es war unangenehm.
Selbst im Iran nicht? Da war ich überrascht, als Sie geschrieben haben, die nettesten Menschen der Welt Leben im Iran. Wie heißt es in Iran, ne? Die leben in Iran, so heißt es richtig, glaube ich. Ne?
Oder im Iran, der Iran, ich glaube im Iran.
Aber tatsächlich sind die Menschen, also wenn man das so liest.
Völlig freies Reisen, unglaublich freundliche Menschen, unglaublich liebenswürdig. Es war gar nicht möglich, auf einer Straße in eine Karte zu gucken, ohne dass einen jemand fragte, in meist recht perfektem Englisch, ob man Hilfe bräuchte. Land mit hohem Bildungsstandard, insofern auch unterscheidet sich. Nirgendwo ist die Differenz zwischen dem Bild, das wir von einem Land haben, und dem, wie es wirklich ist, so groß wie im Iran, würde ich behaupten. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die eigene Regierung sehr kritisch sehen, das auch offen ausdrücken und sagen und auch erklären. Und gleichzeitig herrscht sehr viel Stolz auf das Land. Es ist ein sehr modernes Land und unterscheidet sich fundamental von den arabischen Ländern. Viele Menschen sind ja bei uns bereits davon überfordert, wenn man ihnen sagt, Araber und Perser, das sind zwei völlig unterschiedliche Völker. Und es ist einer der Hauptgründe für viele Konflikte im Nahen Osten, sind auch ethnische Unterschiede. Perser, Türken und Araber können sich nicht wirklich gut leiden. Und da entstehen viele Differenzen auch alleine auf dieser Basis, dass völlig unterschiedliche Lebensweisen sind. Also Persien ist sehr viel moderner als die umliegenden Länder. Es ist ein ganz erstaunliches Land und hat eine wahnsinnige Freiheit beim Reisen, wenn man da rumfährt. Nie habe ich auch das Gefühl gehabt, irgendjemand würde darauf achten, was ich da tue oder so. Natürlich, wenn man als Frau hinreist, muss man ein Kopftuch tragen. Das muss man in Kauf nehmen. Wenn man das nicht möchte, darf man nicht hinfahren.
Ich war in beiden Ländern jetzt nicht, gebe ich zu. Aber Sie würden mir dann eher Iran als Nordkorea empfehlen.
Auf jeden Fall. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist ein Unterschied von 180 Grad anders. Also Iran ist ein Land, durch das man vielleicht am besten mit einem Fahrer fährt, weil das ist jetzt nicht so organisiert, dass ich mich da jetzt auf Busverbindungen oder so verlassen würde. Und wenn man dann mit dem Fahrer da lang fährt und das so ein bisschen vororganisiert, dann ist das ein wunderschönes, ganz, ganz freies Reiseland, in dem man sich bewegt in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie dieses Regime verteidigen wollte. Ich habe die größtmögliche Distanz zu so einem Regime wie dem im Iran. Aber das Land und die Regierung wird bei uns oft in einen Topf geworfen. Das gilt auch für China zum Beispiel oder auch für Amerika im Moment. Und ich finde, da muss man einfach differenzieren.
Fahrer ist ein gutes Stichwort. Ich bin durch Sri Lanka mit einem Fahrer gefahren. Ich glaube, es hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Da musste er rechts ranfahren. Nee, links ran muss man über den fahren. Nee, rechts ran ist egal, weil ich mich dermaßen übergeben musste. Sie haben es. Ja. Sie haben die Tuk-Tuk-Fahrt war bei Ihnen da entspannter.
Ja, die war sehr hübsch da. Die Teeberge hoch und dann Richten Lipton Peak, ein klassisches Touristenziel. Aber auch sowas muss man sich ja dann finde ich auch angucken. Es gibt viele Touristenziele, die sind Touristenziele, weil es sich lohnt, sie zu besuchen.
So ist es. Man würde ja auch nicht nach Paris fahren und den Eiffelturm sich nicht angucken, nur weil es halt das Haupttouristenziel ist.
Genau, finde ich auch. Beim ersten Paris-Besuch gehört das dazu und dann ist man sehr froh, wenn man das zweite Mal hinkommt und sich nicht dann den Turm wieder angucken muss, sondern wenn man Zeit hat, sich die Stadt wirklich anzusehen.
Ich fand ja Sri Lanka so ein bisschen von allen asiatischen Ländern, die ich bereist habe, darf man das sagen, ein bisschen langweilig?
Ja, ich finde, das geht schon in Südindien los, dass es nicht so spannend ist wie Nordindien. Also es ist so ein bisschen weniger spannend als der Norden, ja, finde ich auch. Ja, aber ich fand es nicht langweilig. Ne, ich fand eigentlich auch so diese ganze. Ich besuche auch gerne mal so ein Tempelchen oder so, ja. Und dann gibt's tolle Landschaft. Es gibt interessante kleine Örtchen oder so. Aber ich bin vielleicht manchmal auf der Suche nach anderen Dingen als andere Leute, weil ich ja gerne Fotos mache und diese Fotos. Ich mache auch gerne Bilder, das heißt, das unterscheide ich immer. In dem Buch jetzt sind ja Fotos, aber ich mache auch gerne Bilder, die ich ausstelle in Museen, in Galerien und so weiter. Und die sind dann farbig und die beinhalten Details, Spuren, sind fast abstrakte Fotos, oft überlagerte, mehrere Fotos in einem Foto überlagert. Und auf der Suche nach diesen Bildern werde ich in Sri Lanka wunderbar fündig, weil sehr viel Patina in diesem Land ist, sehr viel etwas runtergekommen ist, nicht gerade frisch renoviert. Und sowas mag ich sehr gerne und freue mich dann daran.
Und was noch
buntes Land auch. Ich finde auch sehr bunt.
Das stimmt, aber noch schöner ist es doch in Myanmar.
Myanmar ist einer der großen Knaller, ja. Es gibt ein paar Länder, die ich immer, von denen ich glaube, dass sie mit die schönsten Reiseländer der Welt sind, die nicht viele Leute auf dem Schirm haben. Und dazu gehört Myanmar, Georgien, Chile und China natürlich auch und Indien ist natürlich gut. Okay, das sind natürlich Länder, die viele Reisende auf dem Schirm haben, aber
Myanmar, muss man sagen, ist so, also ich war vor 16 Jahren da oder so. Und das hat mein Leben tatsächlich verändert, weil das, man glaubt nicht, dass es auf derselben Welt stattfindet, finde ich.
Es ist ein Ort größtmöglicher Fremdheit, ja. Es gibt noch fremdere Länder, finde ich, als Myanmar. Aber ich finde finde es immer wieder schön, wenn man in so ein Land kommt, das ist tropisch, es ist sehr viel Regen dort und das sieht man auch, die Häuser haben so eine Schimmelpatina. Und es ist alles sehr feucht und es riecht auch muffig dann, wenn man zu einer Zeit da ist, wo es mal ab und zu regnet und schimmelig und es ist ein bisschen runtergekommen und gleichzeitig spürt man so diese Gelassenheit dieser Menschen und dann tragen die immer diese seltsame Schminke im Gesicht gegen die Sonne und es ist schon alles so sehr, es hat einfach ein unglaublich exotisches Flair. Und ich mochte es sehr gerne und wir waren auch da zum Wasserfest, was wirklich ein außergewöhnliches Glücksding war, weil wir halt, wir haben das überhaupt nicht geplant. Das war zufällig so und das Wasserfest ist so, dass man mit Wasser übergossen wird an jeder Ecke, teilweise aus unterarmdicken Feuerwehrschläuchen. Und mit einer unglaublichen Wucht, dass es einen umhaut. Und man ist halt eine Woche lang im Wasser. Ja, das ist unfassbar. Man zieht auch am nächsten Morgen dieselben Klamotten wieder an, weil man muss sie nicht waschen. Erstens, weil sie immer noch nass sind und weil man weiß, man geht aus dem Haus und es dauert 3 Sekunden und man wird wieder nass sein. Und das war einfach, das hat dem Ganzen nochmal so was besonders Exotisches gegeben, dieser Glücksfall. Wir haben oft Glück gehabt. Wir waren zu Buddhas Geburtstag im Ladakh und haben öfter solche Sachen erlebt, wie Nationalfeiertage, wo irgendwelche Riesenfeiern abliefen. Ich war ein Karneval in Peru, was ein besonderes Ereignis ist und so. Es gibt, wenn man in so besondere Feste reingerät, dann immer noch mal so einen besonderen, exotischen Flair.
Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, Sie wirken nicht wie jemand, der ängstlich ist vor Reisen, aber seien Sie ehrlich, als Sie fliegen mussten in Myanmar, haben Sie auch ein ganz bisschen Angst gehabt, oder? Oder nicht?
Ja.
Ein ganz kleines bisschen. Also sie sind auch mit Bagage, also man muss dazu wissen, Myanmar Airways, die staatliche Fluggesellschaft ist, glaube ich, die Fluggesellschaft, die am meisten abgestürzt ist, prozentual. Und ich weiß noch, wie ich am Flughafen von Rangoon stand und vor mir so eine Maschine losflog und ich dachte, warum machen sie das zweite Triebwerk nicht an? Die ist mit nur einer, also ich sag, dann fährt man, da gibt es so Privatfluggesellschaften Bagan Air, aber auch Bagan, man ist dann dankbar für Bagan Air, oder? Man denkt so.
Ja, Bagan Air war auch schon, sagen wir mal, so wenn man dann in das Flugzeug kommt und da hängt so eine Klappe runter oben von den Gepäckabteilungen da und dann denkt man schon, oh, hoffentlich ist der Rest ein bisschen besser gepflegt oder so oder die Sitze so aufgeschlitzt oder so, ja. Gab schon so ein bisschen so ein runtergekommenes Flair. Allerdings hielt sich mein Schrecken insofern in Grenzen, als dass man das ja immer hochrechnen muss. Also bei den ganzen Abstürzen, die es gegeben hat in Myanmar, ist trotzdem die Anzahl der Menschen, die prozentuale Anzahl der Menschen auch, die ums Leben gekommen sind beim Fliegen durch Myanmar, natürlich erheblich geringer als durch Straßenverkehr oder sonst was. Ja. Ne? Und das ist ja bei uns auch der Fall. Selbst in Deutschland ist ja so, dass sehr viel mehr Menschen durch Straßenverkehr ums Leben kommen als durch alle anderen Fortbewegungsarten. Und so ist es in Myanmar auch. Ich war kurz vorher allerdings auch von Bangkok aus nach Thimphu geflogen in Bhutan. Und fliegt man mit Druk Air. Und das ist, glaube ich, der größte Knaller, den ich mir empfehlen würde. Wir haben sogar Business gebucht, waren in einer Business Lounge, die aussah wie die Besenkammer irgendwie bei uns zu Hause. Es war unfassbar. Und Das sind auch lustige Erfahrungen. Trotzdem, die meisten kommen ganz normal wieder runter und schaffen es zu landen.
Ich fand es auch lustig.
Die Landung in Thimphu war dann der Knaller, weil man fliegt in ein Tal rein und das ist eine Kurve, in die man bergauf in durch dieses Tal fliegt. Und in dieser Kurve, sie saß am Fenster, konnte ich jemandem ins Wohnzimmer gucken, wie die beim Abendessen saßen. Da war der Flügel vielleicht noch 10 Meter von dem Haus entfernt. Es war Wahnsinn. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und plötzlich macht's Badang und der landet. Und da war der einfach geradeaus auf die Landebahn zugeflogen. Das heißt, der ist gar nicht runtergegangen. Es war wirklich ein skurriles Erlebnis.
Ja, das erlebt man. Ich erinnere mich, als wir in das Flugzeug von Bagan Air gestiegen sind, man saß in so einem Flughafengebäude und plötzlich klingelte es und er sagte, das Flugzeug ist da. Und dann rannten alle los und ich dachte natürlich als guter Deutscher, Sicherheitskontrollen, Check, gab's alles gar nicht. Wir sind in dieses Flugzeug rein, haben uns dann angeschaut und hat der Pilot gesagt, er müsste noch einen Freund abholen und ist dann tatsächlich zwischengelandet, irgendwo auf so einem Feld, hat noch irgendjemanden eingesammelt und ist dann weitergefahren. Also das muss man, also man muss schon, manchmal muss man starke Nerven haben, aber das lernt man in Myanmar. Weil das
das ist heute auch anders. Also das gibt's nicht mehr in Myanmar. Nee, da sind jetzt auch Sicherheitskontrollen, also jetzt finde ich den Begriff Sicherheitskontrolle für das, was die ja machen, auch übertrieben oder so, aber es gibt zumindest so formal was, aber das kenne ich aus Afrika, dass man, wenn man irgendwo mit diesen Fliegern in Afrika unterwegs ist, dass die auch mal irgendwo landen oder so. Wir sind auch dreimal durchgestartet in, wo war das denn? Das war in Botswana. Genau, in Botswana sind wir dreimal durchgestartet, weil erst stand eine Antilope auf der Landebahn, dann stand ein Leopard auf der Landebahn und dann ein Elefant. Und jedes Mal wieder durchstarten. Und ich dachte mir, oh, bin mal gespannt, wie viele Tiere noch auftauchen. Aber beim vierten Mal sind wir ganz normal gelandet.
Wenn man in Myanmar war, wird man aber ruhiger. Sie haben den Buddhismus, der das Land so prägt, so wunderbar zusammengefasst. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Ja, genau, das ist Karma.
Auf den Punkt. Ich würde sagen, absolut, oder? So kann man den Deutschen Karma erklären, oder?
Ja, absolut. Ich finde Buddhismus ganz großartig, weil ich glaube überhaupt nicht an Wiedergeburt oder so, aber man muss das ja so als zeichenhafte Philosophie verstehen. Der Grundgedanke des Buddhismus aber, dass alles, was wir tun, unwiederbringlich etwas zum großen Ganzen hinzufügt und ein Teil des Laufes dieser Welt bestimmt, den finde ich sehr schön. Und ich glaube auch, dass viele Menschen nicht nur im Buddhismus, sondern auch im Hinduismus daraus den Sinn ihres Lebens wirklich, dass die das spüren, dass das ihrem Leben einen Sinn gibt. Ich habe dort immer viele Taxifahrer getroffen, die sind stolz auf ihre Taxis und sind froh, dass sie andere Menschen transportieren und damit ein wichtiger Teil in diesem Getriebe des Ganzen sind sozusagen. Während man bei uns das immer abschätzig sagt, ich bin ja nur ein Sandkorn im Getriebe, heißt, ich bin ja nur klein, ich bin unbedeutend und das wird bei uns als Mangel wahrgenommen, während in ganz Asien eigentlich oder in weiten Teilen Asiens, zumindest eben in diesem nicht arabisch-persisch-türkischen Teil, wird dieser kleine Anteil am großen Stolz empfunden. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes.
Das ist sehr schön. Also bitte von all diesen Reisen, Indien, ich war in Indien noch nicht, ich habe mich nicht rausgetraut. Ist Indien genauso ein Erlebnis anscheinend? Weil sonst würden sie nicht so viel über Indien schreiben wie Myanmar? Oder noch Indien größer?
Das finde ich ja nicht mit das schönste Reiseland überhaupt, weil ich diese Mischung aus, Indien hat all das, was man auf der Welt sehen kann. Den ganzen Schrecken, aber auch die ganze Freude und die ganze Schönheit und Buntheit und all das kann man sehen. Indien hat alles, was das Leben ausmacht. Und das ist sehr spannend, durch Indien zu reisen. Ich liebe es und kann nicht erwarten, wieder hinzukommen. Es gibt aber nur zwei Sorten von Indien-Reisenden. Das sind die unbedingt wieder hinwollen oder die anderen, die sagen, nie wieder betrete ich dieses Land. Und man weiß vorher nicht genau, zu welchem Typus man gehört. Es gehört nicht zu den Leuten, die erstmal anfangen, die Hunde zu retten oder das politische System zu ändern, wenn ich irgendwo hinreise. Ich finde, man sollte erstmal als Fremder staunen, ankommen, gucken und so weiter und sich dann eine Meinung bilden. Und dann, glaube ich, hat man immer noch nicht die Berechtigung, denen, die da wohnen, vorzuschreiben, wie sie zu leben haben.
Das schönste Bild ist auch in Indien entstanden. Für mich, mein Lieblingsbild bei Ihnen im Buch, das ist diese Familie, die sie fotografiert haben. Ja, und wo man dann natürlich als man zuckt als Journalist und denkt, oh, hoffentlich hat er von allen die Genehmigung und auch für die Kinder die schriftliche Genehmigung. Ja, und so. Und sie thematisieren das natürlich auch, weil natürlich sich außerhalb Deutschlands niemand, wenn man ein Bild von einer Familie macht, sich darüber Gedanken macht, dass man die Erziehungsberechtigten bittet, dieses Bild vielleicht auch angucken zu dürfen.
Ja, ist ja völliger Quatsch. Also das ist ja auf Reisen gar nicht möglich. Soll ich mir jetzt einen eigenen Koffer für Urheberrechtsformulare mitnehmen? Das geht ja gar nicht. Man sieht der Familie, glaube ich, auch an, dass sie gerne auf dem Foto sind. Das ist in Indien so, dass man eben immer Leute auf dem Foto hat, dass ständig Leute sofort ins Bild laufen und fotografiert werden wollen und so. Und das ist total nett und süß. Und diese Familie war für mich so der Inbegriff dessen, was man auf Reisen so erlebt, ist, die wohnen wirklich nicht in besonders tollen Verhältnissen. Das war eine sehr bescheidene Hütte für die Riesenfamilie. Jetzt auch nicht absolut das Schlimmste, was man in Indien sehen kann, sondern für indische Verhältnisse vielleicht gar nicht so schlecht. Und strahlten eine unglaubliche Zufriedenheit aus, bis hin zu dem Kleinsten, der da oder der Kleinsten. Ich habe bis zum Ende nicht rausgekriegt, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, die da in dem Bild steht und so, die lachen so ins Bild. Und dann ist für mich eines der größten Bilder noch in dem Buch ist das aus Myanmar mit den beiden Kindern, wo das rechte Kind einen anguckt, in die Kamera guckt, als wäre es erleuchtet. Also wenn man den Begriff des erleuchteten Gesichtsausdrucks überhaupt irgendwie, wenn man damit was verbinden kann, dann ist es für mich dieses Gesicht von diesem Kind. Das ist eine unfassbare, ist vielleicht 5 Jahre alt oder 6 und es strahlt einfach die Weisheit eines 80-Jährigen aus und das ist natürlich totaler Blödsinn, wenn man sowas sagt, aber diese Grundzufriedenheit, die in diesem Gesicht zu erkennen ist, die ist schon beeindruckend. Etwas, was man bei uns weniger findet. Bei uns ist es etwas gehetzter oft in den Gesichtsausdrücken.
Selbst bei richtig 80-Jährigen findet man vielleicht am ehesten noch. Sie haben gerade gesagt, Indien ist dieses Land, wo man das Gute und das Schlechte der Welt erleben kann in einem Land. Ist Neuseeland das Land, wo man die ganze Schönheit der Welt innerhalb einer Reise erleben kann? Mir ist es so gegangen. Ich habe gedacht, wow, wenn ich in Neuseeland angefangen hätte, wäre ich vielleicht gar nicht mehr rumgereist, weil ich habe irgendwie alles gesehen, was es auf dieser Welt so an schönen Dingen gibt.
Also da würde ich noch ein paar Zusatzreisen empfehlen. Also ich fand von der Landschaft her Neuseeland natürlich auch wirklich ganz, ganz toll. Übrigens auch vom Essen und vom Kaffee. Das hat mich am meisten erstaunt. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich 4 Wochen lang gut essen würde in Neuseeland. Ich habe jeden Abend sensationell gut gegessen. Und an jeder Tanke im Pappbecher einen Kaffee getrunken, wie man ihn sonst vielleicht nur in Italien und in Japan bekommt. Genau. Es gibt 3 Länder, wo man wirklich guten Kaffee kriegt. Und das ist Japan, Neuseeland und Italien. Und die Landschaft toll, alles Vulkane, alpine Landschaft und die Fjorde und alles super. Aber es gibt andere Länder, die das in mindestens genau der gleichen Vielfalt haben. Chile gehört dazu. Zum Beispiel, wo die Landschaft über diese 6000 Kilometer Länge des Landes von der Trockenwüste im Norden, die Atacama, über die Anden bis hin zur Südspitze Patagonien eine unfassbare Bandbreite mit sich bringt. Das ist auch ganz toll. Und Georgien ist so ein Land auch, wo man ganz
das
viele...
Das habe ich gar nicht. Was haben Sie geschrieben? Georgien, ich bin ein großer Österreich-Fan und Sie haben geschrieben, Georgien ist wie Österreich im Jahr 1910.
Ja, nur mit Strom und Technik, genau, und allem und so und Internet. Und das ist in der Tat so. Georgien ist ein Reiseland, was ich jedem empfehlen würde, weil es halt auch, es ist nicht mal weit weg, es ist Europa. Und es ist landschaftlich einzigartig schön. Wahnsinnig nette Menschen kennengelernt, da sind sehr gastfreundlich aufgenommen worden und das ist so ganz am Anfang des Tourismus da, gerade jetzt durch Corona leider wieder sehr zurückgeworfen worden, was sehr schade ist. Aber es ist der ganze Tourismus ist da so, dass man sich freut, dass noch andere da sind, dass man nicht ganz alleine ist, aber es ist auch nicht zu viel, was an Touristen da ist. Es ist perfekt eigentlich. Es ist ein tolles Land, man braucht einen Geländewagen allerdings und man braucht auch da einen Fahrer, weil die fahren wirklich wie die Wildschweine da, es ist schlimm. Aber wenn man dann mit dem Fahrer unterwegs ist, dann kann man ein Land erleben, was landschaftlich reich ist und was auch wirklich gut essen, lebensfreudig, viel Wein und so. Also ist super, super toll. Ich war mehrfach da und will auch, sobald man wieder reisen kann, ist, glaube ich, Georgien eine der ersten Destinationen, wo wir wieder hinwollen.
Da sind wir schon so ein bisschen bei den Subtexten in diesem Buch. Sie hoffen, dass Corona die Globalisierung und das Reisen nicht nachhaltig schädigt. Meinen Sie, das ist möglich?
Das weiß ich nicht.
Wird das so wie vorher wieder?
Ich bin ja kein Prophet. Aber
manchmal schon.
Ich glaube schon, dass wir, sobald wir sowas haben wie einen Impfstoff oder so, dass wir dann auch wieder reisen können. Die Frage ist, ob wir dann auch wieder so reisen wollen und ob es überhaupt Flugverbindungen gibt und so. Ich glaube, dass sehr viel Infrastruktur gerade den Bach runtergeht und das wird lange dauern, bis das wieder aufgebaut ist. Da muss man sich was einfallen lassen. Man konnte ja auch vor 40 Jahren schon reisen und das ist auch damals nicht so einfach gewesen wie vor 5 Jahren. Ich finde, dass man auf Reisen erfährt, dass die Welt woanders anders ist. Das ist das Allerwichtigste. Und diese Art der Toleranz, die man dabei erfährt, die eigenen Werte, die eigene Lebensform sozusagen nur als eine von vielen zu erleben, ist etwas unglaublich Wichtiges. Und ich glaube, dass die Globalisierung im Wesentlichen wesentlich auch dazu beigetragen hat, die ganze Welt zu vernetzen und so weiter und abhängig zu machen voneinander. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn Donald Trump sich unabhängig machen will von China. Das Einzige, was die Welt sicher macht, ist gegenseitige Abhängigkeit. Das heißt, ich möchte unbedingt, dass solange ich lebe, es ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt, dass China abhängig von uns ist und wir abhängig von China. Und dass man sich da nicht gegenseitig massakriert, sondern versucht, für sich das Beste rauszuhandeln, auch mal Konflikte auszutragen, ja. Aber alles, dass diese Konflikte ein bestimmtes Level nicht überschreiten. Und dazu gehört Globalisierung dazu. Globalisierung war ein riesiges Friedensprojekt. Das ist die Globalisierung ist der Grund dafür, warum wir in den letzten 70 Jahren oder 75 Jahren Kriege nur noch an der Peripherie hatten. Und zu glauben, man könne den Friedenszustand, im Wesentlichen friedlichen Zustand der Welt aufrechterhalten ohne Globalisierung, halte ich für sehr naiv. Und deswegen kann auch gar nicht begreifen, wie man sich selbst ernsthaft Globalisierungsgegner nennen kann und gleichzeitig links. Das ist für mich ein absoluter Gegensatz. Also wenn ich links bin, dann bin ich für Globalisierung. Ich bin dafür, dass Menschen zusammenarbeiten, weltweit, gegenseitig sich in der Entwicklung unterstützen, indem sie Geschäfte miteinander machen. Ja, natürlich. Zum eigenen Vorteil. Ja, natürlich. So sind Menschen. Und nur so ist Frieden zu erhalten und das erfährt man auf Reisen. In China sind indessen noch 2% der Bevölkerung arm oder es war so vor Corona und ich glaube, es wird auch bald wieder so sein. Und die chinesische Regierung hat sich vorgenommen, bis 2022 die Armut komplett abzuschaffen in China. Und ich sehe, soweit ich das sehen kann, ich war sehr oft in China, schaffen die das. Und diese Art der Entwicklung finde ich erstmal großartig. Ob ich mit dem Regime jetzt einverstanden bin oder nicht oder mit allem, was dieses Regime tut, ist eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir mit China uns auseinandersetzen müssen und im besten Fall tun wir das friedlich und das heißt in Zusammenarbeit.
Es fällt natürlich den Deutschen manchmal schwer zu erkennen, dass es eine andere Lebensweise gibt als die eigene. Ups. Und die vielleicht auch funktioniert, weil der Deutsche, das schreiben sie auch, hat immer natürlich so ein bisschen den Habitus, die Rettung der Welt mal in eigene Hände zu nehmen und überschätzt sich damit ja maßlos.
Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich dieses Gefühl, dass die eigene Lebensweise die einzig mögliche ist, das gibt's überall auf der Welt. Aber in Deutschland gibt es diesen Habitus, der ganzen Welt erklären zu müssen, dass das bei uns besser ist, ja, und dass man das gefälligst an unserem Wesen die Welt genesen sollte. Das geht bis tief in linke Kreise hinein, das geht bis in die gerade auch die Friday for Future Generation, die es unter Weltrettung nicht macht. Im Moment sitzen gerade Leute im Dannenroder Forst und glauben ernsthaft, dass die Besetzung von 5 Bäumen etwas zum zum Aufhalten des Klimawandels beiträgt. Das ist für mich so eine wahnsinnige Selbstüberschätzung. Dafür muss man so ideologisch verblendet sein. Das erinnert mich an düsterste Zeiten unserer Geschichte. Das ist eine deutsche Kontinuität, zu glauben, man müsse die ganze Welt vom eigenen Lebensstil überzeugen. Und das finde ich sehr erschreckend, dass sich das auch bis in die Jetztzeit ernsthaft noch fortpflanzt. Das
wobei, wenn Sie sowas sagen, dann sehe ich schon die Ersten, die aufschreien und sagen, Dieter Nuhr vergleicht Fridays for Future mit den Nazis.
Ja, natürlich. Das ist etwas, was immer wieder passiert dann, dass es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt so unterhalten, dann kann kein Mensch glauben, dass ich Fridays for Future mit Nazis gleichsetzen will. Natürlich nicht. Das ist doch völlig selbstverständlich. Es geht nur darum, Grundhaltungen in Frage zu stellen, und das muss erlaubt sein.
Aber Sie geben den richtig einen mit. Ich zitiere mal: Auch ich finde es extrem schade, dass die Lösung für das Problem des Klimawandels nicht so einfach ist, dass sie auf das Pappschild eines Schülers aus der 9. Klasse passt. Ja. Zitat Ende.
Ja, so ist es leider, ja. Sehr schade, weil ich fände das natürlich auch toll, wenn wir einfach bei uns irgendwas abschalten könnten und dann würde alles besser. Fände das großartig. Und im Übrigen respektiere ich sehr den Idealismus dieser jungen Menschen. Das finde ich ganz großartig, aber ich finde, es ist auch die Aufgabe von uns älteren, etwas erfahreneren Menschen vielleicht darauf hinzuweisen, dass diese Form der Selbstüberschätzung auch Gefahren mit sich bringt. Ich glaube, dass der Rest der Welt sich ein wenig ängstigt, wenn er Deutsche sieht, die versuchen, dem Rest der Welt zu erklären, was sie jetzt zu tun haben. Und diese Angst haben die nicht ganz ohne Grund.
Und Sie sagen auch, dass man eben nicht immer, wenn man auf Reisen ist, sich in jeder Situation Gedanken machen sollte, müsste, dürfte. Das ist irgendwann weg, sondern dass es auch mal lohnt zu genießen und sich nicht wegen des Klimawandels, ich zitiere wieder, 24 Stunden Depressionen zu machen.
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das produktiv ist. Also das heißt, wenn ich irgendwo bin in Georgien und sehe Gletscher, dann ist mir natürlich auch klar, dass diese Gletscher gefährdet sind, dass die Landschaft gefährdet ist dadurch, wenn Permafrostbereiche auftauen, dass das kein Spaß ist, sondern dass das, wenn es geht, verhindert werden sollte. Aber ich möchte nicht 24 Stunden am Tag daran denken. Ich möchte auch auf dem Gletscher stehen und einfach die unglaubliche Wucht dieser Landschaft erstmal bewundern und staunen und fast Tränen in den Augen haben, weil das so toll ist, einfach an was für einem abseitigen Ort der Welt ich gelangt bin, um etwas zu sehen, was man so einfach von zu Hause aus nicht sehen kann. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, dann mache ich mir umso effektiver Gedanken darüber, wie ich den Klimawandel zum Beispiel einschätzen muss, wie ich ihn verhindern kann vielleicht. Dann denke ich auch über solche Sachen nach, aber ich möchte einfach diesen Grundreflex, dass man nichts mehr auf dieser Welt erstmal positiv oder begeistert betrachten darf, ohne diese Einschränkung gleich mitzudenken, das geht mir auf den Zwirn. Ja, ich sehe keine Kultur, keine Dokumentation mehr im Fernsehen, wo nicht dieser dringende Appell, am Ende erscheint, dieser dringende Appell, und der wird ja dann auch irgendwann total zur Routine. Man nimmt ihn gar nicht mehr ernst und alles. Ich finde, wir brauchen beides. Wir müssen dieses Staunen vor der Welt uns erhalten und gleichzeitig uns natürlich dann auch Gedanken über ihre Erhaltung machen. Das finde ich unglaublich wichtig.
Und Reisen ist dann umgekehrt eigentlich fast eine Grundvoraussetzung dafür, dass man für den Erhalt der Welt kämpft, sonst weiß man ja im Zweifel gar nicht, wofür es sich zu kämpfen lohnt.
Glaube ich, dass man auf Reisen erstmal erfährt, was es da zu erhalten gibt und wie breit und wie vielfältig das ist. Und ich glaube, dass das Reisen vor allen Dingen eine der Grundbedingungen dafür ist, dass man spürt, dass man wirklich bis tief ins Unterbewusste erfährt, dass die eigene Lösung für die Weltprobleme möglicherweise nicht die einzige ist und mit wem man darüber diskutieren muss, nämlich nicht mit dem Nachbarn, sondern mit denen auf der anderen Seite der Erde, die möglicherweise ganz andere Vorstellungen von Problemlösungen, Weltproblemlösungen haben als wir.
Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich darf Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne Sie zu fragen, wie Sie durch die Corona-Krise kommen, in der Sie weder reisen noch auftreten dürfen.
Ja, das ist natürlich für mich irgendwie ein bisschen düster, dass gleich alles wegfällt, was ich so gerne mache. Aber ich meine, ich habe ja weiterhin meine Fernsehsendung, genau, die jetzt auch wieder ohne Publikum kommen wird. Das ist natürlich blöd. Dann fange ich an, eben Bücher zu schreiben, in meinen alten Materialien alte Fotos zu entdecken und daraus Bücher zu machen, wie dieses Buch, was wir jetzt hier gerade vorstellen.
Ach so, ein Abfallprodukt. Ein Abfallprodukt, einfach sowas, ja.
Insofern, nicht Abfall. Alles ist Abfall. Also alles, was ich tue, ist Abfall aus etwas, was ich getan habe vorher und entsteht dann neu. Und insofern ist bei mir doch wirklich, glaube ich, alles irgendwie ein Produkt, was aus dem Davorgehen entsteht.
Finden Sie auch, wie so viele Künstler, dass die Künstler von der Politik, von denjenigen, die verantwortlich sind, nicht ernst genug genommen worden sind und nach wie vor nicht werden? Wenn man den Eindruck hat, gerade die lustig sind, so nach dem Motto, lustig sein ist jetzt keine Zeit. Also das ist jetzt mit Sicherheit nicht systemrelevant. Lachen können wir wieder, wenn der Impfstoff da ist.
Ja, als nicht systemrelevant ist Kultur definitiv wahrgenommen worden in den letzten Monaten. Das hat man den Künstlern, glaube ich, ziemlich deutlich vor Augen geführt. Ich bin grundsätzlich absolut für Corona-Maßnahmen. Ich finde, das ist wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich zu fragen, was können wir tun, damit uns nicht irgendwann die Abteilungen in den Kliniken überlaufen und so weiter und so fort. Da geht es um Menschenleben, das finde ich sehr wichtig. Das heißt aber nicht, dass man jede sinnlose Maßnahme gutheißen muss, nur um guten Willen zu bekunden. Wir Deutsche denken ja gerne in Symbolen und dann wird alles dicht gemacht und wir glauben, das hilft. Und ich glaube, dass so Leute, die Gastronomen sind, die Theater betreiben, viele Künstler auch, ich meine da definitiv nicht mich selber mit, mir geht's gut und alles ist prima, aber die vielen Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind, denen geht's gerade an die Existenz, ganz, ganz vielen Menschen, ich glaube 1,7 Millionen Menschen, da gibt's unterschiedliche Schätzungen, oder 1,5 Millionen Menschen arbeiten in der Unterhaltungsbranche. Unterhaltungsbranche heißt schon, das ist schon so abwertend eigentlich, weil es ja nur darum geht, Zeit totzuschlagen, aber es geht darum, es geht auch um Kultur, um Lebenszeitfüllung, ja, und da arbeiten ganz viele Menschen dran, vom Tontechniker über Lichttechniker, denen geht's an die Existenz. Und ich glaube, dass kaum eine Branche sich so bereit erklärt hat, wirklich vorzusorgen für Corona. Also Theater, die haben neue Lüftungen gekauft, haben Hygienekonzepte entworfen, Gastronomen haben sich mehr als Mühe gegeben, ihre Restaurants Corona-gerecht auszustatten, und dann haut man denen nachher auf die Fresse, indem man ihre indessen gut Corona-gemäß ausgestatteten Institutionen zu schließen. Das hat mich sehr verbittert, beziehungsweise eben nicht mich persönlich, sondern mich im Sinne von aus Solidarität mit den Kollegen. Da werden sinnlos Existenzen zerstört und das stört mich wahnsinnig.
Letzte Frage. Wie ist es, wenn man in einem Studio auftritt und keiner lacht?
Komisch, man gewöhnt sich dran. Ist so ein bisschen wie beim Fußball. Am Anfang waren diese ganzen Übertragungen so ein bisschen scary, wenn plötzlich im Stadion da war kein Geräusch, und jetzt merkt man es gar nicht mehr. Und so ähnlich ist es auch beim Auftreten. Es ist ein bisschen so wie das, was ich zu Hause mache. Ich mache ja eine Kolumne bei YouTube, nur wöchentlich heißt die, und die nehme ich immer zu Hause auf. Und dann stehe ich da vor einer Kamera und spreche da rein und habe mich dran gewöhnt. Da ist ja nie Publikum zu Hause. Und das ist ein bisschen so, dass das empathische Lachen wegfällt, dass Leute mit den anderen lachen. Auf der anderen Seite ist die direkte Ansprache irgendwie auch menschlicher, weil das ist ja das, was passiert, wenn man normal mit Menschen spricht, hat man ja auch kein lachendes Publikum dabei. Und dann kann man eben selbst entscheiden, wann man lachen möchte.
Vielen Dank.
Ja, ich danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.